Hallo und willkommen. Du hast uns da eine wirklich spannende Sammlung von Quellen zusammengestellt.
Mhm.
Es geht um historische Persönlichkeiten, die sich gegen enorme Ungerechtigkeit gestellt haben. Also wir sprechen über Martin Luther King Jr., Angela Davis, Mahatma Gandhi, Anne Frank und Sophie Scholl.
Eine sehr diverse Gruppe auf den ersten Blick.
Absolut. Und unsere Mission heute ist es also herauszufinden, was ist da der rote Faden? Was verbindet diese Menschen über Jahrzehnte und Kontinente hinweg?
Genau.
Und was können wir aus ihren Taktiken, ihrem Mut und ja auch aus ihrem Scheitern lernen, das für dich heute noch irgendeine Relevanz hat?
Ja, absolut. Ich finde, was deine Quellen so stark macht, ist, dass sie uns zwingen, mal über diese bekannten Heldengeschichten hinauszuschauen.
Okay.
Wir analysieren heute ja nicht nur, wogegen diese Leute gekämpft haben, also Rassentrennung, Kolonialismus, Faschismus, sondern vor allem, wie sie es getan haben.
Richtig.
Und wir werden sehen, die Methoden, die Philosophien dahinter, die waren so unterschiedlich wie die Menschen selbst. Das ist das wirklich Spannende daran.
Okay, super. Dann packen wir es an. Ein Muster, das in deinen Quellen sofort ins Auge sticht, ist so diese Idee des einen entscheidenden Moments.
Der Funke, der das Feuer entfacht.
Genau, der Funke. Und da landet man ja unweigerlich bei Rosa Parks, 1955, Montgomery, Alabama.
Mhm.
Die Geschichte kennt ja jeder. Sie weigert sich, ihren Sitzplatz im Bus für einen weißen Fahrgast zu räumen. Aber deine Quellen legen nahe, das war viel mehr als nur so eine spontane Geste, oder?
Ja, genau das ist der entscheidende Punkt. Der eigentliche Clou war die Strategie dahinter.
Ah.
Deine Quellen machen ganz deutlich, dass die Bürgerrechtsbewegung auf genau so einen Moment gewartet hat.
Okay.
Rosa Parks war eine respektierte Aktivistin und ihre Verhaftung war sozusagen der kalkulierte Auslöser für den Montgomery-Bus-Boykott.
Also kein Zufall?
Überhaupt nicht. Es war eine bewusste, geplante Handlung des zivilen Ungehorsams. Man wollte eine Reaktion provozieren, um die moralische Absurdität der Segregation vor den Augen der Nation zu entlarven.
Es war also weniger ein Funke, der zufällig einschlug, sondern eher ein bezündetes Streichholz.
Perfekt gesagt.
Und dieser Boykott, der wurde ja dann von einem jungen Prediger namens Martin Luther King Jr. angeführt.
Mhm.
Und der dauerte über ein Jahr und führte am Ende tatsächlich zur Aufhebung der Rassentrennung in den Bussen von Montgomery. Ein riesiger Erfolg.
Ein Erfolg, der auf dem Mut einer Einzelnen basierte, aber von der Disziplin von Tausenden getragen wurde.
Ja.
Und genau dieser Mechanismus, eine individuelle Tat, die eine kollektive Wirkung entfaltet, das ist ein zentrales Thema. Aber der Kontext entscheidet halt über den Preis, den man dafür zahlt.
Was uns direkt zu Sophie Scholl bringt.
Genau.
Und der Widerstandsgruppe Weiße Rose in Nazi-Deutschland. Das ist ja ein völlig anderer Kontext.
Komplett anders.
Hier gibt es keine Kameras, keine öffentliche Meinung, die man irgendwie beeinflussen kann, nur diesen totalitären Überwachungsstaat.
Richtig.
Und als Studentin in München verteilt sie dann mit ihrem Bruder Hans und anderen heimlich Flugblätter, die zum Widerstand gegen das NS-Regime aufrufen.
Eine Tat von unvorstellbarem Mut. Und die Konsequenzen waren, wie du sagst, in diesem Kontext halt völlig anders.
Hm.
Parks Aktion führte zu einem Boykott und zu Gesetzesänderungen.
Ja.
Scholls Aktion führte quasi direkt in den Tod. Sie und ihr Bruder wurden am 18. Februar 1943 erwischt. Und nur 4 Tage später wurden sie vom sogenannten Volksgerichtshof zum Tode verurteilt und noch am selben Tag hingerichtet.
Das ist so unglaublich brutal. Man fragt sich da ja unwillkürlich, war ihre Tat dann vergeblich? Sie hat das Regime ja nicht gestürzt.
Kurzfristig betrachtet, ja, könnte man das meinen.
Ja.
Aber ihr Vermächtnis, das wurde dann zu einem unglaublich starken Symbol.
Okay.
Ein Zeichen für moralischen Widerstand, mitten in Deutschland. Zu einer Zeit, als die allermeisten geschwiegen haben.
Stimmt.
Ihre Geschichte zeigt eben, dass sich der Wert des Widerstands nicht immer im sofortigen Sieg misst. Manchmal liegt er darin, ein Zeugnis abzulegen.
Ein Signal zu senden.
Genau. Ein Signal an die Nachwelt, dass nicht alle einverstanden waren. Und das hat eine enorme Kraft, die weit über den Moment hinauswirkt.
Das bringt uns dann ja auch zu den Philosophien, die hinter diesen Taten standen. Denn es gab ja nicht den einen richtigen Weg.
Überhaupt nicht.
Beginnen wir mal bei der wohl bekanntesten Strategie, der Gewaltlosigkeit. Und da ist die Schlüsselfigur, die in deinen Quellen immer wieder auftaucht, natürlich Mahatma Gandhi.
Mhm. Er prägte die Begriffe Ahimsa und Satyagraha. Das sind ja mehr als nur Slogans, oder?
Oh ja, viel mehr. Ahimsa ist die strikte Gewaltlosigkeit, und zwar nicht nur im Handeln, sondern sogar im Denken.
Okay.
Und Satyagraha ist vielleicht noch wichtiger. Man übersetzt es oft mit Wahrheitskraft.
Ja, aber man könnte es besser als Beharren auf der Wahrheit beschreiben. Die Überzeugung dahinter ist, dass man durch passiven, aber unnachgiebigen Widerstand den Gegner zwingt, sich mit der Ungerechtigkeit seines Handelns so lange zu beschäftigen, bis sein Gewissen oder seine Legitimation bricht.
Es ist also eine zutiefst psychologische Strategie.
Absolut.
Und er hat das ja über Jahrzehnte perfektioniert. Deine Quellen zeichnen seinen Weg nach von seinem 21-jährigen Kampf gegen die Diskriminierung von Indern in Südafrika.
Genau.
Bis hin zur Führung der indischen Unabhängigkeitsbewegung. Der Salzmarsch von 1930 ist da wohl das berühmteste Beispiel.
Ein einfacher Protest gegen eine britische Steuer, der dann zu einer Massenbewegung wurde.
Genau.
Und deine Quellen zeichnen hier eine faszinierende intellektuelle Erblinie von Gandhi zu Martin Luther King Jr.
Ha.
King hat Gandhis Philosophie nicht einfach nur bewundert oder kopiert. Er musste sie für das amerikanische Fernsehzeitalter übersetzen.
Übersetzen, das ist ein gutes Wort.
Gandhis Kontext war die britische Kolonialherrschaft, die immerhin auf eine gewisse imperiale Rechtsstaatlichkeit pochte. Kings Kontext waren die Abendnachrichten der 1960er Jahre.
Das ist ein super Punkt. Es ging also nicht nur um die moralische, sondern auch um die mediale Wirkung.
Genau, exakt darum ging es. Es ging darum, Bilder zu schaffen, die das Gewissen einer Nation vor laufender Kamera erschüttern konnten.
Mhm.
Friedliche, schwarze Demonstranten, darunter Frauen und Kinder, die bei den Märschen in Selma oder Birmingham von Polizeihunden und Wasserwerfern angegriffen werden.
Ja, diese Bilder kennt man.
Und diese Bilder haben die moralische Bankrotterklärung der Rassentrennung für jeden sichtbar gemacht, der einen Fernseher besaß. Das war eine strategische Meisterleistung, die direkt auf Gandhis Ideen aufbaute.
Das leuchtet ein. Aber war diese Adaption der Gewaltlosigkeit durch King denn unumstritten?
Nein, überhaupt nicht.
Deine Quellen erwähnen ja auch Figuren wie Malcolm X. Stand Kings Ansatz nicht auch intern massiv in der Kritik, weil er vielen einfach zu langsam und zu passiv erschien?
Absolut. Und damit sind wir bei der Gegenperspektive, die in deinen Quellen durch Angela Davis so prominent vertreten wird.
Ja.
Sie steht für einen fundamental anderen, einen viel konfrontativeren Ansatz. Ihre Biografie ist ja schon für sich genommen unglaublich.
Stimmt. Mitglied der Kommunistischen Partei, Nähe zur Black Panther Party, dann ihre spektakuläre Verhaftung 1970 und diese weltweite Kampagne Free Angela, die ja dann zu ihrem Freispruch führte.
Genau.
Und sie hat eine ganz andere Analyse des Problems. Bei ihr stoßen wir auf den Begriff des Rassenkapitalismus.
Und das ist der entscheidende Punkt bei Davis, den deine Quellen so gut herausarbeiten. Für sie war Rassismus kein bedauerlicher Fehler im System, den man durch bessere Gesetze oder moralische Appelle beheben kann.
Sondern?
Für sie war Rassismus ein Feature, kein Bug. Die Theorie des Rassenkapitalismus besagt im Kern, das System ist nicht trotz des Rassismus so profitabel, sondern wegen des Rassismus.
Okay, das ist eine harte Aussage.
Ja, weil er Ausbeutung und Unterdrückung von Anfang an ermöglicht hat.
Das stellt natürlich alles auf den Kopf. Wenn das Problem so tief in der DNA des Systems verankert ist, dann reichen ja Appelle an das Gewissen der Unterdrücker nicht mehr aus.
Exakt. Und das führt konsequenterweise zu völlig anderen Forderungen.
Mhm.
Wenn man das Problem als strukturell im Kapitalismus verankert sieht, dann erklärt das, warum Davis zu einer so prominenten Vertreterin der Bewegung zur Abschaffung von Gefängnissen wurde.
Ah, okay.
Sie argumentiert, dass das Gefängnissystem einfach eine moderne Fortsetzung der unterdrückerischen Strukturen von Sklaverei und Segregation ist.
Man sieht hier also ganz klar, es gab nie nur die eine Bürgerrechtsbewegung.
Nein, es war ein ständiges, oft sehr hartes Ringen um die richtige Diagnose und die richtige Strategie.
Und auch ein Ringen um die richtigen Werkzeuge. King hatte die Massen auf der Straße, Scholz hatte das Flugblatt.
Ja.
Aber was machst du, wenn du völlig isoliert bist, so wie Anne Frank in ihrem Versteck im Amsterdamer Hinterhaus?
Mhm.
Dann bleibt dir ja nur noch eine einzige Waffe, das geschriebene Wort. Und wie deine Quellen zeigen, war diese Waffe am Ende vielleicht die nachhaltigste von allen.
Eine absolut tragische und gleichzeitig unglaublich kraftvolle Geschichte. Ein jüdisches Mädchen, das sich 2 Jahre lang mit seiner Familie vor den Nazis versteckt, in ständiger Angst.
Ja.
Und in dieser Zeit führt sie ein Tagebuch. Sie dokumentiert nicht den großen politischen Kampf, sondern das Innenleben eines Teenagers unter unvorstellbaren Umständen.
Und dann wird die Familie verraten. Anne und ihre Schwester sterben im KZ Bergen-Belsen.
Nur wenige Wochen vor der Befreiung.
Ja. Auf den ersten Blick die totale Niederlage. Der Widerstand komplett ausgelöscht.
Physisch, ja. Aber dann passiert etwas Erstaunliches. Ihr Vater Otto überlebt als einziger und veröffentlicht das Tagebuch.
Genau.
Und deine Quellen nennen ja die Zahlen und sie sind immer wieder unfassbar. Übersetzt in über 70 Sprachen, eines der meistgelesenen Bücher der Welt.
Wahnsinn.
Und die Kraft dieses Buches liegt gerade darin, dass es eben kein politisches Manifest ist. Es ist ein zutiefst persönlicher Bericht.
Es gibt der abstrakten Zahl von 6 Millionen ermordeten Juden ein Gesicht, eine Stimme, Träume und Ängste.
Genau das. Es vermenschlicht die Opfer auf eine Weise, wie es keine Statistik und keine Dokumentation je könnte.
Stimmt.
Das ist eine ganz einzigartige Form des Widerstands. Die Bewahrung der eigenen Menschlichkeit und das Ablegen eines Zeugnisses für die Nachwelt, selbst im Angesicht der eigenen Vernichtung. Das Wort überlebt den Tod.
Und dieser Gedanke zieht sich ja durch. Deine Quellen nennen auch Martin Luther Kings Brief aus dem Gefängnis von Birmingham.
Richtig.
Geschrieben auf Toilettenpapier und Zeitungsrändern, wird er zu einer der brillantesten Verteidigungen des zivilen Ungehorsams überhaupt.
Mhm.
Oder wenn man weiter zurückgeht, Frederick Douglass, der als entflohener Sklave mit seinen Autobiografien und Reden das Gewissen Amerikas im 19. Jahrhundert herausgefordert hat.
In all diesen Fällen ist das Schreiben nicht nur Dokumentation, sondern eine aktive Waffe.
Ja.
Es formt das öffentliche Bewusstsein, es klagt an, es bewahrt die Erinnerung und es inspiriert zukünftige Generationen. Die physische Unterdrückung kann den Körper brechen. Aber eine kraftvolle Idee, einmal in Worte gefasst, kann sich als unglaublich widerstandsfähig erweisen.
Wenn ich das jetzt alles für dich zusammenfasse, was ist so die zentrale Erkenntnis? Wir sehen individuellen Mut bei Parks und Scholl, der aber in völlig unterschiedlichen Systemen zu völlig unterschiedlichen Ergebnissen führt.
Richtig.
Wir sehen radikal gegensätzliche Philosophien von Gandhis und Kings Gewaltlosigkeit bis zur fundamentalen Systemkritik von Angela Davis.
Mhm.
Und wir sehen die Macht des Wortes bei Anne Frank als letzte Waffe der Ohnmächtigen. Scheint, als gäbe es da kein Patentrezept.
Das ist wohl die wichtigste Erkenntnis, die deine Quellen nahelegen. Es gibt nicht die eine richtige Strategie für den Kampf gegen Ungerechtigkeit.
Okay.
Die Methode muss immer zum Kontext passen. Massenproteste und ziviler Ungehorsam konnten in einer Demokratie wie den USA oder gegen eine Kolonialmacht wie Großbritannien funktionieren, die auf ihren internationalen Ruf achten musste.
Klar.
Geheime Aktionen wie das Verteilen von Flugblättern waren die riskante, aber einzige Option in einem totalitären Staat.
Ja.
Und das persönliche Zeugnis eines versteckten Mädchens wurde zu einer universalen Botschaft. Gerade weil es so unpolitisch war.
Wenn ich mir das so ansehe, scheint der rote Faden für mich fast schon eine Art strategischer Optimismus zu sein. Der Glaube, dass die eigene Handlung, egal wie klein, am Ende etwas bewirkt. Aber vielleicht ist das zu simpel gedacht. Was verbindet diese so unterschiedlichen Menschen wirklich?
Das ist ein super Punkt, dieser strategische Optimismus. Aber ich würde noch eine Ebene tiefer gehen. Es ist nicht nur Optimismus.
Okay.
Ich glaube, der Kern, der sie alle verbindet, ist die fundamentale Weigerung, das Unerträgliche als normal zu akzeptieren.
Ah.
Es ist die Entscheidung, nicht zu schweigen und nicht wegzusehen, egal wie hoch der Preis ist.
Mhm.
Es ist der Glaube, dass die eigene Menschlichkeit untrennbar mit der Menschlichkeit anderer verbunden ist. Dass ein Angriff auf die Würde eines Einzelnen ein Angriff auf die Würde aller ist. Diese Haltung, diese innere Überzeugung, das ist die Essenz, die all diese Kämpfe durchdringt.
Vielen Dank, dass du diese Quellen mit uns geteilt hast. Es ist wirklich eine beeindruckende Zusammenstellung, die einen zwingt, über die einfachen Heldengeschichten hinauszudenken.
Das wirft für mich noch einen letzten, vielleicht etwas unbequemen Gedanken, auf den ich dir mitgeben möchte.
Gerne.
Die Personen, die du ausgewählt hast, werden heute fast ausnahmslos als Helden gefeiert. Es gibt Straßen, Schulen, Preise, die nach ihnen benannt sind. Wir stellen Statuen von ihnen auf.
Klar, sie sind Ikonen des Guten.
Heute ja, aber zu ihrer eigenen Zeit.
Guter Punkt.
Zu ihrer Zeit wurden sie von den Mächtigen und oft auch von großen Teilen der Gesellschaft als gefährlich, als radikal, als Störenfriede oder sogar als Kriminelle und Terroristen angesehen.
Ja.
Martin Luther King Jr. wurde vom FBI als Staatsfeind überwacht und schließlich ermordet. Angela Davis saß als Terrorverdächtige im Gefängnis. Sophie Scholl wurde vom Staat legal hingerichtet. Gandhi wurde mehrfach inhaftiert.
Stimmt.
Sie waren keine konsensfähigen Wohlfühlhelden. Sie waren unbequem und haben das System bis aufs Blut gereizt.
Ein sehr wichtiger Punkt. Der Blick der Geschichte verklärt oft, wie umstritten diese Menschen zu ihrer Zeit wirklich waren.
Genau. Und das führt mich zu der provokativen Frage an dich, die sich aus deinen Quellen ergibt. Wenn wir heute so gut darin sind, die Helden von gestern zu feiern, wie können wir dann lernen, diejenigen zu erkennen und vielleicht sogar zu unterstützen, die heute Ungerechtigkeit anprangern?
Mhm.
Diejenigen, deren Stimmen uns jetzt unbequem sind, die den Status quo in Frage stellen und die von vielen vielleicht als zu radikal abgetan werden, bevor uns die Geschichte in 50 Jahren belehrt, dass sie eigentlich die ganze Zeit recht hatten.